Ich lese den Predigttext aus 2. Mose 3, der auch in eurem Handout abgedruckt ist. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein, und dies sei dir mal das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, du sollst zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel gehen und sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Geh hin, versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt, ich habe genau Acht gehabt auf euch und auf das, was euch in Ägypten angetan worden ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und sie werden auf deine Stimme hören, und du sollst zum König von Ägypten hineingehen, und du und die Ältesten Israels, und ihr sollt zu ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern.
Morgen wünsche ich euch und ich hoffe, dass wir nach einem anstrengenden Fußballabend, das war schon vom Zuschauen her nicht ganz einfach und aufreibend, dass wir uns konzentrieren können heute Morgen und dass wir einfach uns ein Stück öffnen können für Gott, für sein Wort, für seinen Geist und für seine Gegenwart. Wie schon gehört, wir haben letzten Sonntag begonnen mit einer neuen Predigtserie, nämlich das Evangelium nach Mose. Und heute lautet unser Thema der Dornbusch und die Gegenwart, des Ich Bin. Ich möchte zunächst einen kurzen Rückblick geben auf das, was sich schon zugetragen hat. Das Volk der Hebräer befindet sich in der Sklaverei in Ägypten. Trotz Unterdrückung und Ausbeutung in den Arbeitslagern wächst das Volk der Israeliten. Der Pharao fühlt seine Macht bedroht und verordnet daraufhin noch härtere Zwangsarbeit. Zusätzlich ordnet er an, dass männliche Nachkommen der Hebräer im Nil ertränkt werden sollen. Mose entgeht als Baby dieser angeordneten Tötung. Und die Tochter des Pharao findet ihn in einem Körbchen ausgesetzt am Ufer des Nil. Durch göttliche Fügung wird es Moses eigener Mutter erlaubt, ihr Baby die ersten Jahre hindurch zu stillen und aufzuziehen. Und sozusagen mit der Muttermilch saugt der kleine Mose seine Identität als Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs ein. Danach, etwa im Alter von 3 bis 4 Jahren, die Stillzeit war damals deutlich länger, danach muss seine Mutter ihren Sohn an die Tochter des Pharao abgeben. Und so kommt Mose an den ägyptischen Königshof, wo er bis zu seinem 40. Lebensjahr als Prinz lebt. Dann wird er sich neu seiner hebräischen Identität bewusst. Er sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner hebräischen Volksgenossen niederschlägt. Daraufhin erschlägt Mose den Ägypter und aus Angst flieht er anschließend aus Ägypten nach Osten in das Land Midian. Dort wird er die nächsten 40 Jahre seines Lebens verbringen. Er heiratet und gründet eine Familie und hütet die Schafherden Jitros, seines Schwiegervaters. Und hier genau setzt der Text ein, den wir vorhin gelesen haben. Und bevor ich näher darauf eingehen möchte, einfach ganz kurz mal ein grobes Raster über das Leben von Mose. Wir wissen aus dem 5. Buch Mose, dass er genau 120 Jahre alt geworden ist. Kombiniert mit den Angaben aus der Apostelgeschichte können wir sein Leben in 3 große Blöcke einteilen. Da ist der erste große Block von 0 bis 40 Jahren Mose am Königshof, nach den kurzen Jahren der Erziehung durch seine Mutter am Königshof als Prinz. Sozusagen in der Hochschule der Welt. Er bekommt die beste Bildung der damaligen Zeit und sein Charakter wird ein Stück geschult. Dann von 40 bis 80 Jahren der zweite Block, Mose in der Wüste. Gott nimmt ihn sozusagen aus dem Spiel. Mose findet sich in der Wüste wieder und er wird vorbereitet auf seine Berufung als Befreier und Führer des Volkes Israel. Und dann die letzten 40 Jahre vom 80. bis 120. Lebensjahr, die reifen Jahre Moses, wo er lebt als Befreier und Führer seines Volkes. Ihr werdet es kaum glauben, ich habe heute nur 2 Punkte, geht auch mal nur mit 2. Der erste Punkt lautet, der Dornbusch, Leben aus eigener Kraft. Und der zweite Punkt, der brennende Dornbusch, Leben in der Gegenwart Gottes. Mein erster Punkt, der Dornbusch, Leben aus eigener Kraft. Mose ist also ca. 80 Jahre alt. Wir befinden uns genau an der Schnittstelle, am Übergang zwischen den Jahren des Mose, wo er in der Wüste war, hin zu seiner Berufung für die letzten 40 Jahre seines Lebens. Aber wer ist dieser Mose in dem Moment, als er Gott begegnet? Wer ist dieser Mose vor seiner Begegnung mit Gott am Horeb? Was war sein Lebensgefühl? Wir finden im 2. Kapitel einen Vers, der so ein Stück des Lebensgefühls des Mose zum Ausdruck bringt. Dort heißt es, seine Frau gebar ihm einen Sohn und er gab ihm den Namen Gershom, indem er sagte, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Der Name des Sohnes Gershom heißt übersetzt Fremder. Mose empfindet sich in der Fremde, ein Fremder unter Fremden. Er empfindet ein Stück Entfremdung. Mit vielem grauen Alltag als Hirte der Ziegen und Schafe seines Schwiegervaters. Und er lebt ein Leben in der Wüste. Arbeitsplatzwüste, Endstationwüste. Ich habe mal einfach so eine Karte, damit wir uns auch ein bisschen geografisch orientieren können. Links Ägypten. Dort hat Mose 40 Jahre gelebt und dann die Flucht. Und hier unten, das ist der Berg Sinai. Um ehrlich zu sein, man weiß es nicht genau, ob das wirklich der Berg Sinai ist, an dem diese Begegnung stattfindet. Aber traditionellerweise wird dieser Berg hier angesiedelt. Und wenn man ihn sich anschaut, dann muss man sagen, was man da sieht, passt schon zu dem, was beschrieben ist. Karg, nichts Grünes. Steinwüste und vorne dran Sandwüste. Und wenn Mose in den zurückliegenden 40 Jahren etwas kennengelernt hat, dann sind es Dornbüsche, Sand, Staub und Schweiß. Diese Dornen hier sind tatsächlich am Sinai aufgenommen, so sieht es aus. Da muss nur ein Funke rein und dann verbrennt das Zeug. Dornen, sie sind ein Zeichen des Fluches. In 1. Mose 3, unmittelbar nach dem Sündenfall, lesen wir, und Gott sprach zu Adam, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen oder Schafe hüten, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also Mose ist ganz sicher kein Totalversager. Er hat alles, was er braucht. Er hat Arbeit, er hat ein Auskommen, er hat eine Familie und er hat ein kleines soziales Netzwerk. Aber der Prinz, der sein Volk retten wollte, ist mit seiner Vision in der Wüste der Realität gestrandet. Sein Traum, das Volk der Hebräer aus eigener Kraft zu befreien, er hat sich im wahrsten Sinn des Wortes im Sand verlaufen. Nach außen hin scheint alles in Ordnung. Aber einer der gebildetsten Männer seiner Zeit, 40 Jahre bei den Schafen, das hat Spuren bei Mose hinterlassen. Er erwartet wohl nicht mehr viel von seinem Leben. Er lebt aber ohne Traum, ohne dass sein Leben eingebettet ist in ein größeres Ganzes. Er sieht zumindest nichts davon. Mose ist in die Wüstensackgasse gelandet. Er ist aus dem Spiel genommen. Er hat ein grobes Foul begangen, Totschlag im Jähzorn und sich selbst aus dem Spiel katapultiert. Wir kriegen das ja mit, jetzt auch so während der WM, wie das dann ist, wenn plötzlich die rote Karte da ist. Und wie sieht es bei uns aus? Was ist unser Lebensgefühl? Auch bei uns mag vieles nach außen stimmen. Aber was ist mit unseren Lebensträumen geworden? Was ist geworden mit so vielen unserer Vorstellungen von uns selbst, unserem Leben, anderen Menschen und Gott? Oft entzünden sich Lebensträume ja an den Widrigkeiten dieses Lebens, an Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, an Not oder an Misserfolgen. Und oft ahnen wir, was darin unsere Bestimmung sein könnte. Ähnlich wie Mose, er ahnt irgendwo, dass er eine Rolle in der Befreiungsgeschichte Gottes mit seinem Volk spielen könnte. Aber was macht Mose dann? Und was machen wir dann? Wir machen im Prinzip das Gleiche wie Mose, sehr, sehr oft. Wir versuchen es aus eigener Kraft und scheitern an uns selbst. Oder, wenn wir nicht scheitern, wir spüren, wenn wir erreicht haben, was wir wollten, dass wir im Innersten doch nicht glücklich sind. Dass wir unglückliche Menschen sind. Irgendetwas, irgendeiner Sache oder einer Idee läuft jeder von uns nach. Und für viele sind es Anerkennung, Macht, Sex, Berühmtheit oder Reichtum. Ann-Sophie Mutter, eine der berühmtesten Geigerinnen unserer Zeit, schreibt: Weder die Berühmtheit noch der Reichtum haben je einen Menschen glücklich gemacht. Und sie weiß, was Berühmtheit ist. Und das ist auch mir so gegangen. Ich weiß zwar nicht, was Berühmtheit ist, aber ich weiß, was es ist, wenn Lebensträume platzen. Ich bin aus einer Familie gekommen oder stamme aus einer Familie, in der Alkohol und große andauernde Spannungen die Atmosphäre maßgeblich mitgeprägt haben. Und an dieser Situation hat sich einer meiner großen Lebensträume entzündet. Meine große Sehnsucht war intakte Familie mit Geborgenheit und Wertschätzung. Und daran ist absolut nichts verkehrt. Außer, wenn man felsenfest davon überzeugt ist, dass man dazu aus eigener Kraft in der Lage ist. Ich wollte es unbedingt besser machen als meine Eltern. Ich war nicht von vielem von mir überzeugt, aber davon war ich überzeugt, dass ich in der Lage bin, einen Menschen, meinen Partner, meine Frau, glücklich zu machen. Zweifel daran konnte ich nicht zulassen, das hätte mein idealisiertes Selbstbild zum Einsturz gebracht. Und ich wäre, so habe ich damals gedacht, ins Nichts gefallen. Also habe ich insgeheim weitergedacht, dass ich ein Glücksfall für meine künftige Frau sein muss. Und so habe ich geheiratet und innerhalb von wenigen Jahren wurde aus dem Beglücker ein Bedrücker und aus dem Glücksfall für meine damalige Frau ein Reinfall. Ich wollte es besser machen als meine Eltern und bin noch tiefer abgestürzt. Und anstatt im Paradies anzukommen, mit mir als Märchenprinz und meiner Frau als Prinzessin, bin auch ich wie Mose in der Wüste der Realität gestrandet. Die Scheidung von meiner ersten Frau besiegelte meinen Zusammenbruch. Mein Lebensgefühl damals wertlos, unbedeutend, leer, vertrocknet, entfremdet, vergänglich. Und für all diese Dinge und noch für viel mehr steht der Dornbusch. Er ist das Beispiel, das Symbol für Wertlosigkeit, für Bedeutungslosigkeit, für Nichtigkeit überhaupt. Und doch erinnert auch der Dornbusch daran, zu was wir eigentlich geschaffen sind. Nämlich dazu, dass wir fruchtbar sein sollen. Psalm 1 skizziert, wie wir sein sollen, nämlich wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht verwelken. Und der Dornbusch erinnert an beides zugleich. Er erinnert daran, dass wir aus eigener Kraft nicht mehr in das Paradies kommen, nachdem wir uns sehnen, mit all unseren Lebensträumen. Wir kommen da aus eigener Kraft nicht mehr rein. Und der Dornbusch erinnert auf der anderen Seite, wir kommen aus den Wüsten der Realität aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Ins eine kommen wir nicht rein und in das andere kommen wir nicht heraus. Wir sind geschaffen, um zu blühen. Aber wo Blüten und Blätter sein sollten, sind oft Dornen. Und früher oder später hockt jeder von uns neben seinem ganz eigenen Dornbusch und in seiner ganz eigenen Wüste. Das muss nicht Scheidung sein, das kann alles Mögliche sein. Krankheit, unerfüllter Kinderwunsch, Arbeitslosigkeit, der Verlust eines geliebten Menschen, Alleinsein wider Willen und vieles, vieles mehr. Und was dann? Was bleibt dann noch? Zynismus? Verbitterung, gute Miene zum bösen Spiel, irgendwie durchhalten. Diese paar Jahre kriegen wir irgendwie auch noch rum. Oder oberflächliches, einfach alles genießen wollen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, der brennende Dornbusch, Leben in der Gegenwart Gottes. Genau an diesem Punkt, so ganz genau wissen wir es ja nicht, wie Mose sich wirklich gefühlt hat. Aber wenn jemand seinen Sohn der Fremde nennt, dann drückt sich darin was aus. Genau an diesem Punkt kommt aber jetzt Gott ins Spiel. Und aus diesem Dornbusch, der einfach nichts hergibt, aus irgendeinem Dornbusch dort am Sinai, wird ein brennender Dornbusch. Der brennt, ohne zu verbrennen. Und Gott kommt ins Spiel, mitten hinein, in den Arbeitsalltag des Mose, in die Wüstenlandschaft seines Lebens. Und das macht Gott auch in deinem und in meinem Leben so. Er kommt hinein in unsere Alltagswelt. Und die Bibel macht deutlich, Gott hat eine Vorliebe für unseren, für deinen und für meinen Alltag. Gott hat seinem Volk viele Feste geschenkt. Und er schenkt auch uns Feste und Hochzeiten. Aber dort, wo die entscheidenden Dinge passieren in unserem Leben, meistens passieren sie im Alltag. Und die Bibel macht deutlich, Gott liebt diesen Alltag. Er kommt hinein. Und es hat mich schon sehr, sehr oft getröstet und mir Mut gemacht. Gott ist da. Und aus dem nutzlosen Dornbusch wird ein brennender Dornbusch, der nicht verbrennt. Und das reißt Mose irgendwie aus seiner Lethargie. Der Text, den wir gelesen haben, da heißt es, Mose tritt einfach heran an diesen brennenden Dornbusch. Aber eigentlich steht dort im hebräischen Text, er tritt nicht einfach heran, sondern er biegt von seinem Weg ab, weil er diese Erscheinung sieht. Er biegt ab. Er verlässt die Trampelpfade seines Lebens und wird neu ein Stück offen für das, was um ihn herum passiert und in dem Fall für etwas, was er sich nicht erklären kann und wo er irgendwo spürt, das könnte meinem Leben eine Wende geben. Und dann ruft Gott aus dem brennenden Dornbusch heraus, Mose bei seinem Namen. Mose, Mose. Und das ist wieder eine dieser ganz einfachen, aber für mich unendlich tröstlichen Gewissheiten des Evangeliums. Gott kennt mich, er kennt dich, er kennt uns mit unserem Namen. Wir sind nicht Namenlose, wir sind bekannt. Und im Hebräischen steht der Name für die ganze Person, für die ganze Persönlichkeit. Und ich gebe zu, das war für mich schon mal ein bedrohlicher Gedanke, dass ich so durch und durch gekannt bin. Heute bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, weil ich Gott nichts mehr vormachen muss. Gott kennt mich und er verspricht mir, er liebt mich trotzdem. Der brennende Dornbusch, auch er wird wieder zu einem Bild und er zeigt, was Gott aus einem Leben machen kann. Wir sind zunächst mal schwache, fehlbare Menschen, die Stacheln haben. Wir sind sündige Menschen. Wir leiden unter den Folgen der Sünde, unserer eigenen und der Sünde von anderen. Wir sind nicht rein in unseren Gedanken, auch wenn wir es gerne wären. Wir sind nicht rein in unseren Motiven und auch nicht in unserem Handeln. Wir verletzen andere durch unsere Selbstsucht und wir werden durch die Selbstsucht anderer verletzt. Und dann ist da Gott, der ganz andere, der Heilige, der durch und durch rein ist, der nur reine Motive hat und der eigentlich ein verzehrendes Feuer ist, so sagt es der Hebräerbrief. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber dieser Dornbusch, obwohl Gott ein verzehrendes Feuer ist, er verbrennt nicht. Und das ist ein Bild dafür, wie geht das eigentlich zusammen? Ein heiliger, reiner Gott und Menschen, die durch Sünde im Innern entstellt sind. In dieser Begegnung in der Wüste geht es noch nicht ganz zusammen. Mose soll Abstand halten, seine Sandalen ausziehen und dann verhüllt Mose sein Gesicht. Er wagt es nicht, in das Feuer, in dem er die Gegenwart Gottes erkennt, hineinzuschauen. Aber 1400, 1500 Jahre später ist es soweit. Gott wird Mensch. Gottes Sehnsucht nach den Menschen bahnt sich in Jesus Christus einen Weg. Und plötzlich stehen sich der reine und heilige Gott und sündige Menschen auf Augenhöhe gegenüber. Und sie stehen sich nicht nur auf Augenhöhe gegenüber, sondern sie berühren sich. Und wo Menschen die Berührung durch Jesus Christus an Leib, Geist, Seele zulassen, verbrennen sie nicht, sondern sie werden geheilt. Mose lässt diese Begegnung zu und Gott ruft ihn bei seinem Namen und Mose antwortet, hier bin ich, hier bin ich. Und Gott ruft auch heute jeden von uns, dir und auch mir und auch in meinem Alltag immer wieder neu.
Er lädt ein. Die Frage ist, was meine Antwort? Jesus ruft, komm her zu mir mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, komm in meine Nähe. An mir wirst du dir die Finger nicht verbrennen, sondern ich will dich erfrischen. Ich will dich aufrichten. Das ist Wolfgang Bosbach, seines Zeichens ein CDU-Politiker. Aber er ist ein Mann, der für mich seit Jahren als Mensch ein Vorbild ist. Er ist ein Mann, der bereit ist, Gewissensentscheidungen zu treffen gegen den Mainstream seiner Partei. Und er hat Krebs, er ist todkrank und dabei doch fröhlich. In einem Interview mit dem christlichen Medienmagazin Bro wird er gefragt, verarbeitet ein Christ Schicksalsschläge mit dem Blick gegen den Himmel leichter als ein Nichtgläubiger? Oder ist es sogar schwerer, weil er sich ständig fragen muss, warum? Wolfgang Bosbach antwortet, ich zögere keine Sekunde zu sagen, leichter. Die Botschaft Christi ist eine frohe Botschaft. Sie gibt Mut und Trost über den Tod hinaus, gerade in schweren Stunden. Und eine weitere Frage, hat sich Ihre Beziehung zu Gott verändert? Wolfgang Bosbach, unmittelbar nach der Diagnose des zweiten bösen Befundes habe ich schon meine Zweifel bekommen. Gleichzeitig fand ich Trost und Kraft im Glauben. Ich mag den schönen Gedanken, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Gottes Gegenwart, sie spendet Trost und Kraft. Und die diesjährige Jahreslosung lautet, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und man darf mit Fug und Recht hinzufügen, Gott nahe zu sein ist mein Glück, auch im Unglück. Das bezeugt Wolfgang Bosbach, das bezeugt die Bibel und das bezeugen unzählige Christen durch Jahrhunderte hindurch. Und das ist auch meine Erfahrung. Die Gegenwart Gottes, sie entlastet und Jesus lädt ein zu dieser Entlastung. Aber die Gegenwart Gottes, sie entlastet nicht nur, sondern sie wirft auch Fragen auf. Denn in der Beziehung zu Jesus Christus sind wir einerseits angenommen, so wie wir sind, aber andererseits sollen wir verändert werden. Wir werden herausgefordert und in Frage gestellt. Und es geht auch Mose so. Gott teilt ihm seinen Plan zur Rettung seines Volkes mit. Und Gott macht Mose klar, dass er ihn ins Spiel zurückholen will. Gott beruft Mose, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Und was es im Einzelnen mit dieser Berufung des Mose auf sich hat, davon werden wir nächste Woche, nächsten Sonntag, mehr hören. Heute möchte ich, dass wir noch Folgendes mitnehmen. Wenn Gott uns in sein Team holt, uns in Dienst stellt, dann wirft es tiefe Fragen auf. Bei Mose waren es zwei. Und die erste lautet, wer bin ich? Als Mose von Gottes Plan und seiner eigenen Rolle darin hört, schreit er nicht, Hurra, endlich, hast auch du es kapiert. Ich weiß es schon seit 40 Jahren, aber du brauchst ja immer ein bisschen länger, dafür hast du auch Zeit. Nein, nach 40 Jahren Wüste weiß Mose, aus welchem Holz er geschnitzt ist, nämlich aus Dornengehölz. Gut für ein kurzes Strohfeuer, aber für mehr nicht. Mose schreckt zurück vor der Aufgabe und das ist gut so. Denn die Aufgaben, die Gott uns gibt, sie überfordern uns. Wir können sie nicht aus eigener Kraft erfüllen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so stellt Mose die Frage, wer bin ich, dass ich für dich etwas tun könnte? Wer bin ich? Gestrüpp. Wer sind wir, dass wir etwas für dich tun könnten? Und ich selbst kenne diese Frage nur zu gut. Bei jedem bewussten Dienst, hier oder außerhalb der Gemeinde, stelle ich mir jedes Mal die Frage, sie kommt, ich muss mir die nicht bewusst stellen. Ich? Mit welchem Recht? Wer bin ich, dass ich anderen etwas sagen soll? Von dir? Wer bin ich, wenn ich da ein bisschen weiter rechts stehe, dass ich sage, ich will Musik zur Ehre Gottes machen? Wer bin ich? oder gar andere Menschen ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Wer bin ich? Und dann gibt Gott die Antwort. Und Gott sagt, du bist der, mit dem ich sein werde. Du bist die, die nicht allein sein wird. Du bist der, an dessen Seite ich sein werde. Und mit mir an deiner Seite kannst du das tun, was du tun sollst. Und das ist eine großartige Zusage. Sie ist identitätsstiftend. Wir sind die, an deren Seite Gott ist, wenn wir das möchten. Und das stiftet Identität. Und dann kommt Mose sofort die zweite Frage. Okay, du bist bei mir. Du bist an meiner Seite. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber was ist eigentlich dein Name? Und nochmal, im Hebräischen steht der Name für die Person eines Menschen, für seine Persönlichkeit. Was diese Persönlichkeit ausmacht. Und eigentlich fragt Mose nicht, was ist dein Name, sondern eigentlich fragt Mose, wer bist du, Gott? Und dann gibt Gott die Antwort, ich bin der, der ich bin. Ich werde der sein, der ich sein werde. Unzählige Theologen haben sich versucht, an diesem Vers ihn nach links und rechts und oben und unten zu drehen. Und es sind sicher auch gute Formulierungen, wertvolle Formulierungen dabei rausgekommen. Ich habe gar nicht versucht, mich an diesem Vers abzuarbeiten und da mehr Licht ins Dunkel bringen zu wollen. Wer bin ich? Das Neue Testament macht aber klar, dass Gott sich und sein Wesen, wer wir sind und wie er ist, nirgends klarer erkennen können und dass er sie nirgends klarer geoffenbart hat als in der Person Jesu Christi. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was sehen wir? Was sehen wir, wenn wir Jesus sehen? Wer ist Jesus? Alle Predigten, die je gehalten wurden und noch gehalten werden, reichen nicht aus, um die Schönheit und Reinheit seines Charakters auszuschöpfen. Und es wird in Ewigkeit niemals langweilig werden, an der Seite dieses Gottes oder dieser Gott an unserer Seite zu leben. Wir werden ihn in Ewigkeit nicht ergründen. Aber wer ist Jesus? Dazu wenigstens zwei kurze Bibelstellen. Titus 3, Vers 4 und 5. Doch dann ist in Jesus Christus die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Jesus befreit uns von unserer Lebensschuld, von einem Leben aus eigener Kraft und von einem Leben, wo wir letzten Endes wie Mose in einem Strohfeuer verbrennen, wenn uns nicht einer rausholt. Und Matthäus 28, da sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus ist der, der uns ins Spiel zurückbringt, der an unserer Seite ist und der uns als Christen beauftragt, zum brennenden Dornbusch für andere Menschen zu werden, um sie in seine heilsame Gegenwart einzuladen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Elizabeth Barrett Browning. Sie schreibt, die Erde ist mit Himmel vollgepackt und jeder gewöhnliche Busch brennt mit Gott. Aber nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Unser Vater im Himmel, du großer und unergründlicher Gott, wir wollen dir danken, dass du dich so klein gemacht hast, dass du Wege gefunden hast, von Anfang an gesucht hast, um Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Menschen, die sich von dir entfernt haben. Vater im Himmel, danke, dass du an keiner Stelle und nirgends tiefer den Weg gebahnt hast zur Wiederherstellung, als in der Offenbarung deines Sohnes, Jesus Christus, in seinem Kommen in diese Welt, in seinem Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung. Herr Jesus, danke, dass du für uns die Tür zur Gegenwart des Vaters geworden bist. Danke, dass wir in dir alles finden dürfen, was wir brauchen, zu einem Leben, das uns nicht verbrennt. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass auch in der Hitze unseres Lebens du als der bei uns bist, der uns erfrischen möchte und der es kann und der es tut. Und danke, dass du auch der bist, Herr, der uns zum brennenden Dornbusch für andere Menschen macht, weil du in uns aufleuchtest, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Vater, wir danken dir, dass wir als Einzelne, dass wir als Gemeinde unterwegs sein dürfen, mit hineingenommen sind in dieses große Ganze, dem Plan, dem guten Plan deiner Errettung. Und es ist dein Wunsch, dein Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Segne uns dazu als Einzelne, segne uns als Gemeinde. Lass uns neu dir vertrauen, dass du Menschen wie mich und jeden Einzelnen hier, verdorrtes Gestrüpp an vielen Stellen mit Dornen, dass du uns gebrauchen kannst und uns in Dienst stellst, weil du an unserer Seite bist. Wir ehren dich dafür und danken dir, Herr. Amen.